Love Parade Duisburg, 24. Juli 2010.
In der Strafsache gegen und andere bitte eintreten.
Der Podcast zum Prozess.
Ein Denkprozess zum Prozess von
Doro Blume-Müller und
Lothar Evers.
Also, wir haben Tag 149 heute gehabt im Love Parade Prozess. An dem ich nicht anwesend war, aber es wurde vernommen, zum dritten Tag sozusagen, der ehemalige Baudezernent der Stadt Duisburg, mittlerweile in Pension ist.
Schon lange, ein Jahr nach der Love Parade ist er in Pension gegangen.
Und von dem sich sicherlich der ein oder andere größere Erkenntnisse erwartet hat. Ich bin am ersten Tag, als er da war, hingegangen, obwohl ich nicht in Charge war für den Blog, und habe aber auch den Anfang verpasst. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was er so frei erzählt hat. Weißt du das noch?
Ja, es beginnt ja immer damit, dass der Vorsitzende mit zwei Standardelementen seine Befragung beginnt, oder eigentlich mit drei. Erste Frage ist immer, Sie sollen irgendwas mit der Love Parade 2010 zu tun gehabt haben. Berichten Sie doch als erstes mal frei, wie kamen Sie dazu, was haben Sie gemacht und was ist Ihnen heute noch im Gedächtnis? Das zweite ist dann immer, kennen Sie unsere Angeklagten, unsere verbliebenen Angeklagten? Und Teil 3 ist dann eigentlich immer, dann gehen wir das alles nochmal durch, und zwar chronologisch, was wir hier so rausgesucht haben. Und Teil 1, berichten Sie doch mal frei, war da eigentlich fast schockierend. Herr Ex-Baudezernent und früherer Angeklagter machte also zunächst eigentlich ein erschreckend kurzes Statement. Im Wesentlichen sagte er, ja, ich war damit befasst, aber ich war damals Dezernent und allein in einem der verschiedenen Ämter, für die ich als Dezernent zuständig bin, nämlich im Bauordnungsamt, was dafür zuständig ist, gibt es jedes Jahr 3.000 bis 3.500 Baugenehmigungen, und bis zu diesem Samstag, dem 24. Juli 2010, hatte kein Mensch den Eindruck, das sei irgendwie ein besonderer Bauantrag, und im Prinzip mit ein paar kleinen Ausnahmen war ich damit nicht befasst, weil ich auch immer wusste, in meinen Ämtern sitzen hochkarätige Mitarbeiter, die machen das schon super. Und die informieren mich auch, wenn irgendwas politisch kritisch ist. Aber ich habe nie meine Aufgabe als Dezernent, und ich war zu dem Zeitpunkt immerhin schon, muss man auch sehen, 15 Jahre Dezernent, 95 ist Herr D. in diesen Posten gewählt worden. Einmal ist er wiedergewählt worden und dann stand er im Prinzip schon so ungefähr ein Jahr vor der Pensionierung, ist dann auch nicht wiedergewählt worden. Sagte, ja, das habe ich wohl mitgekriegt. Ich habe wohl auch mitgekriegt, dass mein Bauordnungsamt damit befasst war. Aber wenn Sie mich jetzt nach irgendwelchen Details fragen, wie Fluchtwegbreiten oder so, mit einer Ausnahme, einmal grätschte der Herr Rechtsdezernent in mein Dezernat rein und meinte, meiner Bauamtsleiterin sagen zu müssen, wie sie das zu bearbeiten hätte. Und da ist mir aber der Kamm geschwollen, da spricht er auch. Also er ist ein, wie soll ich das sagen, er wirkt ehrlich und eher ein bisschen temperamentvoll. Und wenn man ein bisschen temperamentvoll ist, kann man nicht unbedingt sich so lügend zurückhalten. Wir hatten ja eher immer damit zu tun, zu sagen, keiner erinnert sich mehr an was. Der sagt, ich erinnere mich schon, für vieles war ich nicht zuständig, hat mich auch nicht interessiert als Dezernent. Aber zu ein paar Sachen, das weiß ich noch ganz deutlich.
Es ist mir egal, wer unter mir Oberbürgermeister wird, genau. Oder wie war das?
Ja, am ersten Tag, die Anekdote kann man ja vielleicht erzählen, dass so einer der Running Gags zwischen dem Ex-Oberbürgermeister und wenn der ihn, den Baudezernent, apostrophiert hätte, hätte er immer gesagt, Herrn D., es ist egal, wer unter welchem Oberbürgermeister er die Leitung hat oder so.
Welcher Oberbürgermeister unter ihm
tätig ist. Also so, er hat ein solides Selbstbewusstsein, das kann er, glaube ich, auch. Also so, wie er diese Karriere gemacht hat, er war vorher schon an ein paar anderen Orten hier im Ruhrgebiet Bauplanungsdezernent, nicht unbedingt Bauamt zuständig. Er hat selber in Berlin studiert, er ist auch vor der Jahrtausendwende ist er in Berlin auf zwei Laufparades gewesen. Insofern wusste er zu teilen, was da ankam oder auch nicht. Und er ist, was man im Englischen für outspoken, also die das Herz auf der Zunge tragen. So, ich glaube nicht, dass er da groß rumtaktiert. Er ist an ein paar Punkten anderer Meinung. Und vielleicht erinnert er auch angenehme Sachen, wo er sich gewehrt hat, mehr als den grauen Alltag. Das werden wir jetzt noch sehen, weil wir werden ja alle die Mitarbeiter aus einem der Ämter, nämlich dem zuständigen Bauordnungsamt, die werden wir jetzt von Amtsleiter abwärts, Amtsleiterin zu sehen bekommen.
Ja, das ist so ein klassischer Mensch, der eben das ganz schlecht erträgt, wenn er einfach zuhören muss und dem nicht widersprechen kann, wenn er anderer Ansicht ist. Das ist wohl wahr. Mhm. Finde ich.
Ja, und dann gibt es einen, das hat er auch schon, wir waren ja beim Eröffnungsstatement, da hat er das gesagt, also das durchzog auch im Prinzip ja schon die Verteidigung für die Mitarbeiter des Bauordnungsamtes und er jetzt als Dezernent nochmal ganz besonders. Normalerweise meint man ja immer der Dezernent oder Beigeordnete, das ist so die oberste Stelle und die kontrolliert jetzt, was die Ämter so machen. Sagt er, da hätte ich aber viel zu tun, ja, bei 3.500,
das stimmt,
wenn
ja
ich das alles. Ich habe immer, war immer ein Freund von Delegation und jetzt kommt noch eine Besonderheit dazu. Bauordnung ist eine staatliche und zwar in Landesbauordnungen geregelte Angelegenheit. Da sind die Bestimmungen und die Städte und Gemeinden haben quasi Bauämter vorzuhalten. Seine Aufgabe als Dezernent sei es, dass diese Bauämter vernünftig besetzt seien und dass er da qualifizierte Leute hinholt. Aber die eigentliche Aufsicht der Bauämter, wie bei allen Landesaufgaben, habe nicht etwa der Dezernent der Stadt, sondern die habe die Bezirksregierung. Die Bezirksregierung und die Regierungspräsidenten sind ja das nach unten verlagerte Arm des Landes. Und da eine Landesaufgabe ausgeführt wird, hat auch das Land via Regierungspräsident zu kontrollieren. Das war mir persönlich so dezidiert ausgesprochen auch sehr neu. Überhaupt, was ja nach 15 Jahren Beigeordneter kein Wunder ist, kennt ihr die Paragraphen der Bauordnung, der Gemeindeordnung und so. Ob das immer stimmt, weiß man nicht, aber da bewegt er sich sicher und da hat er eine dezidierte Meinung, quasi Anklageschrift am Thema vorbeigearbeitet. Also Bezirksregierung überhaupt nicht im Fokus. Und mich hier, wo ich gar nicht vom Oberbürgermeister als der Laufparade-beauftragte Dezernent, sondern das war mein Kollege, der Rechtsdezernent, und beaufsichtigen muss meine Baubehörde, die Bezirksregierung. Also warum habe ich hier so lange gesessen? Ich hätte das gerne früher aufgeklärt. Er hat auch gesagt, er verstand auch gar nicht so richtig, warum es so Schriftsätze, als die Staatsanwaltschaft dann fragte, sagte sie, hören Sie mal, hier sind so Schriftsätze von Ihren Anwälten, dass Sie nicht vernommen werden wollen. Ich habe immer gedacht, ich würde gerne mal bei Ihnen eingeladen. Und dann sagte Oberstaatsanwalt Hartung zu uns, und ich hätte wirklich gerne mit Ihnen ein Gespräch geführt. Und es war so kurz vor Ende. Und gut, jetzt ist einfach klar, hier geht's. Es war jetzt einfach ein deutlicher Tag, wo man sagt, ja, hier geht es eigentlich weit über den Strafprozess hinaus. Es geht nicht mehr nur darum, welcher dieser drei verbliebenen Angeklagten, da kann wirklich Herr D. wenig zu beitragen, sondern wir haben einen tiefen Einblick durch ihn in die Art und Weise, wie er in dieser Stadt 15 Jahre unterwegs war, wie er diesen Machtwechsel erlebte, kaltgestellt wurde und so eine gewisse Innenschau dieser Stadt bekommen.
Aber für den Prozess an, also der Prozess an, für den Prozess an sich bringt es uns nicht weiter. So wirklich. Also wir haben keine neuen Erkenntnisse, was das Verschulden angehen könnte, etc. pp. Sondern eigentlich, zumindest der Teil, den ich mitbekommen habe, war es im Wesentlichen so, dass sich das natürlich darauf beschränkt hat, was hat Herr D. getan oder nicht. Wie war seine Rolle darin? Und es war so ein bisschen auch nachträglich irgendwie eine Einlassung eines ehemals Angeklagten, der dann eben sagt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier gesessen habe.
Ja, es war ja gleichzeitig wahrscheinlich auch der Abschluss irgendwie seines beruflichen Lebens, ne? Wo er jetzt das letzte Jahr unter einer gewechselten Regierung da verbringen musste, unter dem Machtwechsel, wo dann klar war, er ist einstimmig nicht wiedergewählt worden. Er musste, um seine Pensionsansprüche zu sichern, musste er, glaube ich, ungefähr ein Jahr nach der Love Parade, obwohl er kurz vor der Pensionierung stand, nochmal neu kandidieren. Und da ist er mit 100% der Stimmen durchgefallen. Ja, und das heißt, auch seine eigenen Genossen haben nicht mehr für ihn gestimmt. Und jetzt liegt es lange hinter ihm und jetzt musste er immerhin das letzte Jahr hier als Angeklagter sitzen. Und das war sowas, glaube ich, auch, das sah man an der Verabschiedung nachher von seinem Anwalt und von so zwei, drei Journalisten, die da waren. Es war, glaube ich, der letzte Auftritt. Er kommt nochmal in einer Talkshow, das kann man nie ausschließen. Es war der letzte Auftritt von Baudezernent Jürgen D.
Gut, vielleicht können wir das schon mal drauf teasen. Du hast gesagt, also als ich da war, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass er wirklich was Erhellendes beitragen kann zu der Frage, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Ich habe dann auch gedacht, es ist gar nicht so schlimm, dass ich nicht eingeteilt bin für den Blog jetzt die Tage, weil da kommt jetzt sowieso nicht so wahnsinnig viel raus, was das angeht. Aber ihr hattet dann heute einen sehr kurzen Tag, wo es eigentlich nur noch so um ein paar Formalien ging, hatte ich den Eindruck, und dann wurde verlesen.
Ja, also zunächst mal kamen wir gestern war um 15 Uhr Schluss, weil auch unser Ex-Baudezernent, der immerhin mittlerweile auch so 73 Jahre alt ist, doch auch zunehmend abbaute und dann selber so ein bisschen darum bat, für heute aufzuhören. Da hatte man schon noch erwartet, nach immerhin jetzt 2 Tagen, die Verteidigung hätte wahrscheinlich doch ein paar Fragen und sagte auch nicht, nee, wir nicht mehr. Und als wir heute Morgen anfingen, standen die ersten beiden Verteidiger von 2 Angestellten auf, die sonst eigentlich immer eine Frage haben, und machten eine Ausführung, die im Wesentlichen hielt, so auf den Punkt brachte, wir hätten ja doch eine Menge über die Binnenstruktur der Stadt Duisburg erfahren. Vielen Dank dafür, Herr Ex-Angeklagter Baudezernent. Aber für die verbleibende Frage unseres Strafprozesses, nämlich, warum diese 3 Angeklagten, die wir heute noch hätten, Schuld hätten an irgendwas und dabei auch noch mehr Schuld hätten, als alle die, darunter er, die früher hier waren und schon ohne jedes Auflage gehen könnten, dazu hätte das doch alles wenig beigetragen. Und jetzt dachte man schon, wo ist jetzt die Pointe? Die Pointe war, und deswegen habe ich zudem gar keine Fragen mehr. Und dann kam die 2. Verteidigerin, die auch durchaus die lange Erklärungen immer schon mal abgibt und sagte, ja, Frau Fischer, die ist für den technischen Leiter zuständig, fast die Hauptverteidigerin, würde ich sagen, von ihm, und sagte, ja, genau so ging ihr das auch, sodass schließlich nur unser griechischer Kollege Herr Zaimis ein paar formelle Fragen gestellt hat. Und tatsächlich waren wir, um 9:30 geht's los, 5 Minuten später, Feststellung der Anwesenden, 20 vor, um 10 Uhr konnte Herr D. gehen. Also es war noch nicht eine halbe Stunde. Ja. Und dann hatte sich die Kammer dieses vielleicht erahnend, vielleicht nicht in der Kürze, aber doch erahnend, hatte sich 2 große Verlesungen vorgenommen. Das eine ist eine Einlassung des Veranstaltungsleiters, der dritte der Angeklagten, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, der hat, ich glaube 2011 oder 2012, 7 Fragen des damaligen Gutachters Professor Still durch seinen Anwalt beantworten lassen. Und diese Antwort, weil der Angeklagte und die Angeklagten ja bekanntlich sonst nichts sagen, hat man diese Antwort heute mal verlesen. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht, das steht auch groß davor, eine inhaltliche Einlassung unseres Veranstaltungsleiters, sondern es ist eine Beantwortung von Fragen. Aber da geht es natürlich ordentlich in die Inhalte. Insofern war es heute sehr anstrengend, da 20, 30 Seiten vorgelesen zu bekommen, nicht zuletzt für die Dolmetscherin ins Spanische. Und das muss man jetzt auch nochmal in Ruhe nachlesen. Das war nichts, was man so auf der Pfanne hatte. Und deswegen werden wir dem so einen extra Podcast hier widmen. Was sagte uns einer der Angeklagten im Jahr 2011 und 12 und wie muss man das sehen? Ganz generell muss man sagen, es weiß eigentlich inzwischen jeder, ja, wir machen dieses Verfahren weiter, weil wir die Frage der Schuld dieser drei Angeklagten noch nicht endgültig geklärt haben. Aber natürlich weiß jeder, auch gegen diese drei Angeklagten wird es ja fast 100%ig sicher, scheue mich sogar 99% zu sagen, es käme jetzt einer mit einem Geständnis oder irgendwie sowas, nicht mit einer Verurteilung enden. Dazu muss man sagen, dass am Rande dieser Prozesswoche hier mit Herrn Baudezernent nochmal zwei Dinge passiert sind. Eine gehört zum Baudezernent. Der Baudezernent hat vor einigen Jahren den relativ bekannten, auch Duisburger Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, Herrn Wendt, in einem Gartenlokal getroffen mit zwei weiteren Mitarbeitern. Und da soll Herr Wendt sinngemäß gesagt haben, es hätte sehr früh schon eine Absprache zwischen ihm und leitenden Beamten des Innenministeriums gegeben, die Polizei aus den Ermittlungen außen vor zu halten. Soweit Herr Wendt vom Hörensagen des Herrn Baudezernenten D. Dazu haben wir ein hübsches Foto, was die Mitarbeiter von Herrn Baudezernent mit Herrn Wendt gemacht haben. Und wir haben auch noch eine Bestätigung von einem der Ex-Mitarbeiter unseres Baudezernenten, der das so ein bisschen mitgehört hat. Natürlich im Wortlaut weiß man das nicht. Es ist ein Zeuge vom Hörensagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Verteidigung, die ja immer scharf drauf ist, zu gucken, welche, also ne, einmal haben wir immer so eine CDU-Seilschaft. Herr Wendt gehört eher zur CDU und hat durchaus ein Interesse, den Ex-SPD Innenminister und immer noch Duisburger Parteivorsitzenden der SPD ein bisschen ans Zeug zu flicken. Die Verteidigung hat immer ein großes Interesse daran, dass es im Bereich der Polizei nicht genug ermittelt worden sei, ja, und dass man das zu frühzeitig niedergeschlagen hätte. Und daraus könnte sich jetzt noch, es ist fast unbeachtet geblieben, interessanterweise, weil auch wenige Journalisten da waren. Aber das war schon vom Nachrichtenwert her mitsamt Foto. Das war der eine Vermerk, den reichte Herr Dressler am zweiten Tag seiner Vernehmung ein. Ein historischer Vermerk aus dem Jahr, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, 2014 oder irgendwie sowas, wo die beiden sich so in einem Gartenlokal treffen und eine Bestätigung von einem Zeugen. Und dann gab es jetzt, das ist ein bisschen trauriger, noch eine weitere Eingabe. Es waren ja diesmal wieder, wahrscheinlich auch wegen der Prominenz des Baudezernenten, eine Reihe von Nebenklägern persönlich gekommen. Keiner dieser Nebenkläger hat eine Frage gestellt oder eine Stellungnahme abgegeben. Stattdessen gibt es eine schriftliche Stellungnahme der beiden spanischen Nebenkläger mit ihrem Sohn, also drei Nebenkläger aus Spanien, hatten ja drei Tote aus Spanien und einer, der selber in Katalanien, in Barcelona als Rechtsanwalt arbeitet, ist sicherlich von denen, der Führende. Und im Kern ist es ein flammender Appell an die Kammer, öfter zu verhandeln, ein Urteil zu sprechen, bevor die absolute Verjährung eintritt, mit dem Tenor, ansonsten sei das doch ein ziemlicher Schlag für die deutsche Rechtsstaatlichkeit. Und dann würden sie ganz dringend erwägen, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Ich persönlich bin kein Jurist. Ich glaube auch nicht, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nun ausgerechnet die Deutschland rügen wird, weil sie nach 10 Jahren kein erstinstanzliches Urteil hinbekommen haben. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass das so zu, wenn hätte ich mir gewünscht, tragt es doch öffentlich vor, gebt eine Erklärung ab. So ist es einfach in den Akten und auch durch die Medien eigentlich nicht vorgekommen, also außer durch uns natürlich hier, wir sind ja immer etwas detailreicher. Und das passierte ein bisschen am Rande, ja, dass wir da diese Erklärung hatten. Jetzt noch zurück zum Verfahren. Also einmal, dem widmen wir uns später, eine Ausführung zu den Fragen des früheren Gutachters durch einen der Angeklagten über seinen Anwalt, keine inhaltliche Einlassung. Und das zweite war eigentlich ein vergleichbares Schriftstück, ist aber jetzt aktueller, nämlich die Leiterin des Bauordnungsamtes, die ab morgen hier als Zeugin kommen wird, also die Ex-Angeklagte und jetzt zur Wahrheitsaussage verpflichtet, hat relativ kurz nach der Love Parade mit ihren Mitarbeitern so ein internes Memo geschrieben. Lassen Sie uns mal die Situation rekonstruieren. Da war das, da war das, das sehe ich aus meinem Kalender. Ergänzen Sie das bitte. Ja, bestimmte Dinge kann ich mich nicht mehr erinnern. Und das ist bei einem anderen der Angeklagten gefunden worden, der auch später noch kommt. Und wurde dann auch heute komplett verlesen, auch eher mal wieder so 12 Seiten, 14 Seiten. Also wir waren heute alle ein bisschen durch den Zuhörerwind gebügelt. Und insofern lesen wir es nochmal nach, bevor wir jetzt hier darüber reden. Ja, mal gucken.
Das ist wie auch immer.
Es lohnt sich dann nochmal genauer drauf zu gucken. Das ist schon... Wenn man so rechtsrelevant
ist. Streng genommen, Dings, was unsere Redaktion vorlegt, ist was anderes, weil das fällt unter das Presserecht. Wir fallen mit dem Podcast nicht unter das Presserecht. Ja, es ist schwierig.
Interessant.
Es ist schwierig. Ja. Wie auch immer, ich wollte noch auf einen Punkt zurückkommen, weil wir hatten in unserem letzten Podcast, haben wir damit aufgehört, dieser Zeuge, der behauptet hat, er hätte keinen Kontakt zu den Lupa Wendleuten mehr, aber für Rainer Schaller arbeitet, also für eine Tochterfirma von Rainer Schallers Oberfirma sozusagen.
Jedenfalls, wenn man seinem LinkedIn-Profil glauben darf und das kein Irrtum ist, dann ist er Musikmanager in einer der Unterfirmen der
Selbst wenn er als auf Honorarbasis da in den Clubs die Platten auflegt, wenn die eröffnen, in den John Reed Clubs, dann ist er trotzdem für Rainer Schaller tätig. Ja? Also er steht in einer Beziehung zu ihm. Da ist aber auch am Rande jetzt die Tage nichts gekommen.
Ich habe nicht nochmal konkret nachgefragt. Das wäre ja ein spezieller Staatsanwalt, der war die ersten 2 Tage auch da, heute nicht. Und mein starker Eindruck nach einer zunächst mal doch heftigen Empörung ist, dass weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft sich von diesem Zeugen so hinreichend an der Nase herumgeführt fühlt, dass sie dem jetzt mal einen Schuss vor den Bug geben wollen. Also vielleicht machen sie das ganz still und heimlich und reden im Prozess nicht darüber, weil das wäre ja dann auch, würde ja völlig woanders passieren. Ja. Ne? Der bekäme einen Strafbefehl wegen. Und da könnte er dann entweder, also der ist nicht vorbestraft, ne? Dann kriegt man einen Strafbefehl. Oder man kriegt eine Verwarnung oder man kriegt eine Ermahnung, dass das jetzt nochmal eingestellt würde. Aber das sollte man bloß nie wieder machen. Da gibt es ja ganz verschiedene Abstufungen.
Aber wir sollten mal bei der Staatsanwaltschaft davon nachhaken, ob es da irgendwie was gibt.
Ja, auch beim Gericht, also bei beiden. Beide haben ja einen Hinweis darauf bekommen, dass es dieses LinkedIn-Profil gibt. Und beide haben mitbekommen, wie wir auch, dass der jede hauptamtliche Connection zu allen Ex-Beteiligten der Love Parade abgestritten hat in seiner Zeugenaussage. Also sind wir uns eigentlich alle einig, er hat nicht die Wahrheit gesagt. Und wenn wir die Belehrungen des Vorsitzenden Richters, wer hier lügt, wird bestraft, und zwar in der Regel gleich mit Freiheitsstrafe. Wir meinen, der hat gelogen, glauben wir schon. Aber wir sollten bei beiden, beim Gericht, weil im Prinzip müssen beide darauf achten, dass das nicht nur so eine Belehrung ist, die da irgendwie im Raum verhallt.
Auf dem Papier steht, ja.
Und sonst jede Regelung, die man nicht auch durchsetzt, im Zweifelsfall, ist keine. Ja.
Gut.
Ja.
Ich glaube, dann sind wir für heute durch.
Mhm.